Willkommen beim Podcast der Freien Evangelischen Gemeinde Offenburg. Ihr hört hier die inspirierenden Impulse vom Sonntag für den Alltag. Weitere Informationen über uns als Gemeinde, unsere Veranstaltungen und alles, was uns wichtig ist, findet ihr unter www.feg-offenburg.de. Für aktuelle Informationen abonniert einfach unseren Newsletter oder noch besser, kommt vorbei. Und jetzt geht's los mit den frischen Impulsen aus der Predigt.
Warum heute so viele Plätze reserviert sind. Und weil so wenig, obwohl so wenige gefolgt sind, diese Einladung. Denn die Plätze sind ja frei. Da fehlt der Paul, die Maike, die Veronika, der Ben. Manch einer hat sich einfach auf den Stuhl gesetzt, wo ein Blatt drauf ist. Ja. Ich habe diese Namen verteilt, weil unsere Gemeinde nicht so kuschelig bleiben soll, wie sie ist. Wir haben das ja vorhin gesagt, der Jürgen hat es gesagt, es ist hier noch sehr familiär. Familiär kann das auch noch mit 80 sein. Oder mit 100. Ich habe diese Zettel aufgehängt, weil da Namen draufstehen von Menschen, die vielleicht in unserer Umgebung wohnen. Und ich glaube, dass es das Beste für sie ist, mit Jesus in Kontakt zu kommen. Das ist meine tiefste Überzeugung. Ich glaube, dass es nichts Besseres geben kann, dass Fabian und Emma und Charlotte Jesus kennenlernen. Weil es nicht nur mein Leben reich gemacht hat, dass Jesus in meinem Leben ist, sondern weil es für sie das Gleiche bedeutet. Jetzt ist natürlich die heiße Frage, was machen wir damit? Evangelisation ist jetzt nicht gerade das Thema, was besonders begehrt wäre. Evangelisation heißt, die gute Nachricht weitergeben. Von der guten Botschaft erzählen. Vor einiger Zeit saß ich mit ein paar Vertretern der evangelischen und katholischen Kirche zusammen und wir haben über Evangelisation gesprochen, auch unter anderem über die Tiny Church, die durch die Stadt fährt. Und sie fragten, das ist ja interessant, dass Sie da sowas machen. Warum machen Sie das denn? Ist es denn richtig, die Menschen mit einer Bibel zu konfrontieren? Ist es richtig, die Menschen mit Jesus in Kontakt zu bringen? Ist das nicht eigentlich eher Privatsache? Ist es nicht anrüchig, wenn man das tut? Dazu passt im Übrigen ein Artikel, der gerade gestern in einer großen Schweizer Zeitung erschienen sind. Die schrieben über Freikirchen, dass sie entweder dazu aufgefordert sind, Freunde zu missionieren oder sich von ihnen zu distanzieren. Da war ich schon leicht verwirrt. Aber das ist tatsächlich so, die Haltung der Menschen, wenn es darum geht, uns zu begegnen, Freikirchen zu begegnen. Man redet da lieber über den Sportverein, man redet lieber über Musik, über gute Anlagestrategien, über Arbeit, über das Wetter. Aber Religion, darüber redet man nicht gerne. Das hat so den gleichen Rang wie über seinen eigenen Verdienst zu sprechen. Macht auch keiner. Glaube ist privat, so ist die Überzeugung. Ich wollte mich unbedingt mit euch über dieses Thema unterhalten. Und deswegen habe ich einen Text herausgesucht, der mir schon vor einigen Wochen und Monaten begegnet ist und den ich schon ganz lange in meinem Plan drin stehen habe, dass ich den mit euch anschauen möchte. Eigentlich ist es ein ganzes Kapitel und ich will mir einfach nur mal die ersten Verse rausgreifen. Und zwar geht es hier um den herausfordernden Auftrag in Lukas 10, die Verse 1 bis 6. Ich habe den Text ein bisschen einkürzen müssen. Ich hoffe, ihr könnt gut mitlesen. Hier habe ich den Text für euch in der neuen Genfer Übersetzung. Dort passiert Folgendes. Danach bestimmte der Herr, 72 oder in anderen Übersetzungen steht 70, andere Jünger und schickte sie zu zweit voraus in alle Städte und Ortschaften, die er selbst später aufsuchen wollte. Und er sagte zu ihnen, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in sein Erntefeld schickt. Geht nun, Seht, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nehmt keinen Geldbeutel mit, keine Vorratstasche und keine Sandalen. Haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Und wenn ihr ein Haus betretet, dann sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Und wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Friede auf ihm bleiben. Wenn aber nicht, wird der Friede zu euch zurückkehren. Wie gesagt, das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus diesem Text, aber ich habe drei Dinge über diesen Auftrag hier in diesem Text gefunden, das möchte ich gerne mit euch teilen. Das erste ist die Bestimmung zum Auftrag. Das zweite ist das Wesen des Auftrags und das dritte ist der Inhalt des Auftrags. Ich bin also diesen Text durchgegangen und habe festgestellt, es gibt verschiedene Dinge, die dieser Text mitgibt. Das erste ist die Bestimmung zum Auftrag. Ich finde es ganz spannend, wie Lukas diese Begegnung hier berichtet und sie hat auch einen größeren Zusammenhang, denn in Kapitel 9, ab Vers 51, haben wir eine Situation schon geschildert bekommen, da ist Jesus unterwegs mit seinen Jüngern und sie kommen in ein Dorf und sie werden abgewiesen. Und dann ist es so, dass seine Jünger ziemlich stinkig darüber sind. Die sind richtig verärgert und sie sagen, die wollen uns nicht, Herr, wie wäre es, wenn du Feuer vom Himmel fallen lässt, damit dieses Dorf vertilgt wird? Die wollen dich ja nicht. Aber Jesus hat, und vielleicht weiß das der eine oder andere, gesagt, nee, lass mal fahren dahin, Pech für sie. Und dann kommen Leute auf ihn zu, die ihm nachfolgen wollen und die weist er doch recht brüsk zurecht und sagt ihnen, pass mal auf, wenn ihr mit mir kommt, dann wisst ihr nicht, wo ihr schlafen könnt. Wenn ihr mit mir kommt, dann könnt ihr eure Freunde und Bekannten oder Nachbarn nicht beerdigen, sondern ihr müsst direkt mitkommen. Bloß warten tue ich nicht. Und wenn ihr kommt, dann verabschiedet euch auch gar nicht von euren Verwandten, ich gehe jetzt. Wenn ihr nicht dabei seid, seid ihr nicht dabei. Man merkt also, da ist schon ganz schöne Dynamik. Und dann kommt dieser Text hier mit dieser Aussendung. Jesus sucht aus. Das ist überhaupt das allererste, was hier zur Bestimmung überhaupt da ist. Jesus sucht hier aus. Das steht hier auch. Er bestimmte Leute. Der ist durch seine Jüngerschar gegangen und der sagte sich nicht einfach nur, so, jetzt ihr alle und tschüss, sondern er suchte sich die Leute aus. Interessanterweise geht es hier nämlich darum, noch nicht einmal darum, dass er seine 12 Jünger aussucht, sondern er sucht sich 70 oder 72 Jünger aus. Das waren Jünger, die anders als die 12 nicht in Vollzeit mit Jesus unterwegs waren. Die haben zum Teil noch Verpflichtungen zu Hause gehabt. Die hatten Familie, die waren dort vor Ort und waren da fest verankert drin. Und da blieben sie auch und folgten immer temporär, also zeitweise Jesus nach. Wollten immer an ihn dranbleiben. Solche Menschen gab es damals auch. Und von diesen wählt er 72 Leute aus. Beziehungsweise 70. Das hat so einen symbolischen Wert. 70 ist eine Zahl, die relativ häufig in der Bibel vorkommt. Es gibt 70 Älteste im Alten Testament von Israel. Es gibt die 70 Nachkommen von Jerubabel und von Jakob. Es gibt die 70 Jahre Exil. Es gibt die 70 Mitglieder im Sanhedrin, also dem Hohen Rat, der für politische Entscheidungen und für juristische Entscheidungen zuständig war. Es gibt die 70 Sprachen in der Bibel, in denen die 10 Gebote übersetzt wurden. Es gibt die 70 heiligen Männer, die das Alte Testament ins Lateinische übersetzt haben. Wisst ihr, das Spannende ist, dass diese Zahl 70 schon sehr, sehr bewusst gewählt ist von Jesus. Es gibt nämlich nicht nur die 70 in Bezug auf Israel, sondern im ersten Buch Mose wird die Vollzahl aller Nationen und aller Völker mit 70 angegeben, in 1. Mose 11. Da ist genau die Sprache davon, die Rede davon, dass es 70 Nationen quasi als große Zusammenfassung gibt. Und wenn Jesus hier 70 Menschen aussendet, dann meint er nichts anderes, als dass er sagt, ich möchte, dass jedes Dorf, jede Nation, jede Stadt, jeder Mensch, egal was für eine Nation, egal was für eine Sprache er hat, dass die erreicht werden. Das ist nicht einfach nur die 12, die durch Israel tingeln. Nein, die sollten auch in ein Gebiet gehen, das Samaria hieß. Also ein Landstrich, der mit den Juden eher verfeindet war. Dort sollten die hingehen. Dort sollten sie alles vorbereiten. Dort sollten sie die gute Nachricht verkünden. Der Blick von Jesus geht schon weit über Israel hinaus. Er will, dass alle Menschen zum Glauben kommen. Er will nicht einfach nur, dass wir eine nette, schöne, kuschelige Gemeinde sind, sondern er möchte gern, dass eure Freunde und Bekannten erreicht werden, dass ihr ihnen erzählt, was er Gutes in eurem Leben getan hat. Das ist sein großes Ziel. Und dafür wählt er aus. 70. Das sind Menschen, die ihn repräsentieren. Als Kind, da muss ich nochmal dran denken, weil ich letztens erst Geld abgeholt habe bei Edeka. Kennt ihr, ich weiß nicht, wo ihr Geld holt, ja, Bargeld. Der eine oder andere geht noch an Automaten. Viele von euch werden wahrscheinlich das wie ich machen und Geld an der Kasse abholen, oder? Ja, der eine oder andere nickt mit dem Kopf. Das ist heutzutage, macht man das so. Ja, auf jeden Fall gibt es die Möglichkeit, wenn ihr nicht mit Karte überall bezahlt. Bei uns früher, das ist jetzt schon ein paar Jährchen her, da gab es immer folgende Aufgabe für uns Kinder. Wir bekamen von der Mama einen Zettel in die Hand ausgedrückt und dann mussten wir mit dem Fahrrad zur örtlichen Bank fahren und dort den Zettel abgeben und dann bekamen wir Geld ausgezahlt vom Konto. So war das damals. Ja, das war eine richtig aufwendige Geschichte. Ja, für uns Kinder. Ja, es war jetzt nicht das Begehrteste. Aber wir mussten Geld holen gehen. Und so stieg ich auf mein Fahrrad, fuhr dort die 2 Kilometer hin, gab den Zettel am Schalter ab und dann sagte sie, Matthias, du bist das, ja? Für deine Eltern mal Geld holen, ja, hier. Und dann bekam ich das abgezählt, da vorne hingelegt. Dann musste ich das einstecken und bin wieder nach Hause gefahren. Die wussten, der Inhaber dieses Zettels gehört zur Familie. Das wussten sie auch ohne Zettel. Weil wir waren auf dem Dorf, da kannte jeder jeden. Aber die wussten ganz genau, das ist der Sohn von Peter Graf und Almut Graf, der kriegt das Geld, was wir, und das Konto kannten sie auch. Zum Teil wussten sie sogar die Kontonummern auswendig. Finde ich bis heute faszinierend. Ja. Wo wir in einer Zeit leben, wo noch nicht mal jeder seine eigene Telefonnummer weiß. Aber damals wussten sie es. Sie wussten, der ist der, den Almut geschickt hat. Also bin ich dahin und habe das Geld bekommen. Und ich hatte das Vertrauen meiner Eltern, dass ich auch alles wieder zurückgebe und nicht unterwegs noch bei der Tankstelle halte. Auch das Vertrauen musste da sein. Ich war quasi auserwählt. Ich repräsentierte meine Familie. Und mir wurde zugetraut, dass ich das kann. Und ich wurde als solche identifiziert. Wisst ihr, ich finde diese Geschichte, die mir damals zugetraut wurde, passt eigentlich richtig gut in unsere Geschichte. Denn Jesus ist derjenige, der sagt, hey, du repräsentierst mein Reich. Du gehörst zu mir. Und dafür musst du nicht hardcore 12 Jünger sein, zum engsten Kreis überhaupt ever zu gehören. Vielleicht sagst du dir, wieso, ich bin überhaupt nichts Besonderes, ich habe nichts Besonderes, ich habe auch nichts, was besonders heraussticht oder was mich besonders einzigartig macht. Ich verbringe noch nicht einmal so viel Zeit, wie ich eigentlich möchte mit Jesus. Aber Jesus sagt, ey, du repräsentierst meine Familie. Ich möchte dich auswählen. Du bist von mir gesehen. Du bist von mir geschaffen und ich will mit dir unterwegs sein. Das sagt er dir. Ich gehe mit dir den Weg. Ich liebe dich. Ich möchte dich einsetzen. Du bist auserwählt. Und das ist eine besondere Ehre. Eine besondere Ehre, denn bei allem ist immer noch klar, das ist Gottes Ernte, die hier eingefahren wird. Das ist nicht deine Ernte, die hier eingefahren wird. Aber auserwählt sein meint hier, Gott traut dir das zu, Er will sich durch dich verherrlichen. Er will mit dir genau unterwegs sein. Er will mit dir nach vorne gehen. Du bist Gottes Augapfel, das denjenigen, den er vorwegschickt. Manchmal geht es mir so, dass wenn ich diese alten Propheten sehe, die von Gott geschickt wurden, dann denke ich, boah, ey, was müssen das für Menschen gewesen sein, ja? Die waren unterwegs und stellten sich vor die Leute hin und redeten im Namen Gottes. Wisst ihr, irgendwann ist mir aufgegangen, dass du und ich genau solche Propheten sind. Wir repräsentieren Gottes Reich und Gottes Botschaft und Gottes Liebe. Das ist die Bestimmung. Die Bestimmung, mit der wir hier unterwegs sind, weil Jesus uns auserwählt hat, dich und mich, um diesen Menschen, die hier auf diesem Zettel stehen, anzusprechen und mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Ihr seid diejenigen, die auserwählt sind. Das zweite ist dieses Wesen, das Wesen des Auftrags. Ich habe hier immer den passenden Teil dazu markiert. Das Wesen des Auftrags. Das erste, was hier genannt wird, dass Jesus nicht einfach sagt, so, 70 Leute und tschüss. Viel Spaß. Geht mal. Nein, das erste, was er hier sagt, er schickt sie zu zweit. Finde ich ganz erstaunlich. Er schickt sie hier zu zweit. Das Erste, was dazu deutlich zu sagen ist, er schickt sie deshalb zu zweit, weil zu zweit Reisen eine erhöhte Sicherheit darstellt. Ja? Das ist damals gefährlich gewesen, unterwegs zu sein. Es war ein Risiko, alleine zu sein. Diese Geschichte von dem, weil in der Bibel gibt es eine Geschichte von Jesus, dieser Samariter, der einen Verwundeten findet. Da haben wir das klassische Beispiel, das war denn damals überall bekannt. Wenn du alleine unterwegs warst, warst du in großer Gefahr. Und deswegen sagt Jesus, ich schicke sie zu zweit. Und nicht nur das, es geht auch darum, dass man aufeinander aufpasst und das Risiko minimiert. Nein, es geht auch darum, dass man sich gegenseitig stärkt und ermutigt, damit man gemeinsam ankommt. Ich finde das so schön, ich war vor einiger Zeit mit einem Freund unterwegs, wir waren mit mehreren unterwegs, und wir sind auf einen kleinen Berg gestiegen. Und dann sagte er, weißt du, Matthias, ich habe was gelesen. Hey, was denn? Wenn man mit jemandem unterwegs ist, der nicht so gut zu Fuß ist, der müde ist, dann muss man ihm nur die Hand auf den Rücken legen und es fühlt sich so an, als ob du geschoben wirst. Und allein diese Berührung reicht, dass der andere bis zu 30% mehr Kraft aufwendet, um nach vorne zu kommen. Habe ich gleich mal probiert. Aber wisst ihr was? Das funktioniert tatsächlich. Allein die physische Gegenwart hat gereicht, dass die junge Dame, die da mit uns unterwegs war, die war völlig am Ende, die hat gereicht, dass sie diesen Berg erklommen hat und nochmal Kräfte freigesetzt hat. Ich war fasziniert. Aber wisst ihr, da kommt etwas raus. Das ist so ein Prinzip, dass wir uns manchmal denken, brauche ich schon jemand anderen? Soll der doch klarkommen, wie er ist? Nein. Wir brauchen einander, um auf dem Weg gemeinsam einander zu stärken, einander zu ermutigen, das Gefühl zu geben, ey, du bist nicht alleine. Ich bin da, wir schaffen das gemeinsam. Und so finde ich immer schön, dass dieser Fokus nicht nur auf mir selber liegt. Wenn ich laufen gehe, meistens gehe ich alleine laufen, joggen oder so, dann kann so eine Runde ganz schön hart sein. Ja, manchmal hat man auch keine Lust. Letztens bin ich im Regen gelaufen, ich bin schon im Regen losgelaufen, da habe ich irgendwann zwischendrin kommt immer dieser eine Punkt, wo man denkt, Alter, bist du bescheuert? Ja, du bist bescheuert. Ja. Das sagt dein Kopf, sagt er, also dreh dich einfach um. Ja, wenn du froh bist, bist du bei der Hälfte. Aber wisst ihr, wann es mir leichter geht? Es ist immer, wenn ich mit jemandem unterwegs bin. Dann fühlt sich die Runde nicht so schwer an. Oder wenn meine Tochter mit mir nebenher auf dem Fahrrad unterwegs ist. Wir unterhalten uns und schwuppdiwupp ist die Runde vorbei. Und du denkst, ach, so schlimm war es ja heute gar nicht. Das Dritte, was deutlich wird, Es gab in dem Alten Testament immer einen Grundsatz, dass jemand verurteilt werden soll anhand von 2 oder 3 Zeugen. Wenn ein Zeuge aufgetreten ist, durfte der nicht angehört werden. Das heißt, letztendlich bedient sich Jesus dieser Geschichte, dass er sagt, ey, euer Zeugnis soll von jemandem bestätigt werden. Wenn ihr von mir redet, macht das nicht alleine, sondern geht zu zweit. Weil dadurch bestätigt und macht ihr das Zeugnis glaubwürdig, steht füreinander ein. Und darin liegt auch eine besondere Aufforderung für uns. Seid nicht allein unterwegs. Wir sind nicht isoliert als Menschen. Sucht euch jemanden, mit dem ihr unterwegs seid. Vielleicht ist es euer Ehepartner. Vielleicht ist es aber auch euer Freund, euer Bekannter, mit dem ihr unterwegs seid. Vielleicht jemand, wo ihr sagt, ich mache eine Zweierschaft. Als ich das erste Mal ausgezogen bin, sagte mir ein alter Pastor, sagt er, such dir innerhalb von 48 Stunden jemanden in dem Ort, wo du hinziehst, mit dem du beten kannst.
Da habe ich gedacht, ja.
Aber mir fehlte was, wenn ich das nicht hatte. Das war ein guter Tipp. Das zweite Wesen des Auftrages, was hier deutlich wird, das ist nämlich, dass der Auftrag der Bekanntmachung des Evangeliums kein einfacher ist. Im Gegenteil, es ist manchmal unangenehm. Jesus macht es hier deutlich, er sagt hier, ich sende euch als Schafe mitten unter die Wölfe. Hier steht unter die Wölfe, nicht zu den Wölfen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Ja, manchmal denkt man, ich mit meiner Botschaft zu den Wölfen, da werde ich ja sofort zerrissen. Ja? Und manch einer von uns hätte vielleicht auch lieber eine Wolfsbotschaft, oder? Manch einer von uns wäre lieber der Wolf als das Schaf. Ja, manchmal hat man auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber manchmal hat man auch so ein Gerechtigkeitsempfinden, dass man denkt, hier muss man mal reinschlagen. Ja? Ich suche Gerechtigkeit und wenn das sogar mit Gewalt notwendig ist, dann suche ich die und ich nehme auch alternativ Rache. Manchmal wünscht man sich so eine Botschaft. Hier jetzt das Feuer vom Himmel, das spielt genau darauf an. Man wünscht sich, dass das hier regnet und der Ungläubige vertilgt wird, der mir sowieso immer an den Karren fährt. Ja, sowas, es gibt sowas, ich kenne das ganz selten. Aber ich kenne das. Die Sache ist, dass Jesus ganz genau weiß, das Volk Israel ist ein Volk der Schafe. Das im Alten Testament ist dieses Bild, was immer wieder kommt. Israel ist ein Volk der Schafe. Ja, im Psalm 23. Ein der bekanntesten Psalmen, geschrieben von einem Schafhirten, der später König wird. Es gab ganz viele Schafe da. Und Jesus selber nimmt dieses Bild auch auf und sagt, ich bin der gute Hirte. Für die Schafe, nicht für die Wölfe. Hier unterscheidet sich die Botschaft deutlich von dem, was um uns herum passiert. Schafe leben in einer krassen Abhängigkeit zu ihrem Schäfer. Sie sind quasi auf ihn angewiesen, weil alleine sind die zu blöd. Schafe sind darauf angewiesen, dass sie geleitet und geschützt werden. Und so ist auch unsere Botschaft. Wir leben in einer krassen Abhängigkeit zu unserem Schäfer. Wir leben in einer sanftmütigen, weichen Botschaft, nicht mit der harten, die andere Menschen zerfleischt. Und ja, das stößt auf Widerstand. Ja, das ist nicht angenehm. Denn man ist nicht intuitiv sofort auf der Gewinnerseite. Das ist nicht so ganz einfach zu ertragen, dieser Satz. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das vor Augen halten. Wir, wenn wir mit Menschen über die Botschaft sprechen, ist das nicht unbedingt etwas, was sofort als etwas Gewinnendes und etwas, was alle einnimmt, daherkommt. Sondern als eine Botschaft, die wie Schafe etwas unscheinbar daherkommt. Aber wir haben einen Schäfer. Und dieser Schäfer sagt noch ein drittes im Wesen. Der sagt nämlich, die Botschaft, die ist nicht nur gefährlich, die sollte man nicht alleine machen, sie ist auch noch dringlich. Es gibt hier diesen Vers, nein, einen zurück bitte. Es gibt hier den Vers, nehmt keinen Geldbeutel, keine Vorratstasche und keine Sandalen und haltet euch nicht mit langen Begrüßungen auf. Ja? In manchen Übersetzungen bei Luther steht, grüßt keinen auf der Straße. Das führte bei uns im Jugendkreis immer zu besonderen, wichtigen Diskussionen. Sollen wir die Menschen grüßen auf der Straße, wenn wir unterwegs sind? Was ist damit gemeint? Gemeint ist, dass die Botschaft keinen Aufschub bedarf. Das ist ein Ding, was dringlich ist. Das muss just in time geschehen. Das ist nicht etwas, was ich verschieben kann, bis es irgendwann mal dran ist. Und genauso ist das hier auch zu verstehen. Bitte kein Portemonnaie mitnehmen. Das heißt, ich habe kein Geld. Und bitte keine Tasche mitnehmen. Damals gab es so eine Vorratstasche, die hatte man manchmal in so einem Gewandbausch drin oder man hatte sie sich umgehängt und da war das Essen für den Tag mit dabei. Das hatte man einfach für eine Reise grundsätzlich immer dabei. Und man hatte auch ein paar anständige Sandalen dabei, und zwar die Wandersandale und nicht den Hausschuh von sonst. Und deswegen keine zusätzliche Sandale, sagt Jesus hier. Kein Geld, keine Verpflegung, keine Wandervorbereitung. Die Botschaft ist so wichtig, gehe bitte jetzt und hol nicht erst deinen Krempel. Das ist so wichtig, so dringend, so außergewöhnlich. Und die Beziehung zu Gott ist genauso außergewöhnlich. Du sollst jetzt losgehen. Das Ding, was wir hier zu verkünden haben, ist das Wichtigste, was überhaupt passiert. Und deswegen hol nicht dein Geld und hol nicht deine Tasche. Gott sorgt schon für dich. Das ist die Aussage, die hier passiert. Hab ein inniges Verhältnis zu diesem Herrn, der dich sendet. Und die Grußbotschaft meint im Übrigen genau das. Das meint ja nicht, dass sie nicht über die Straße gehen kann und sagen, schöner Tag, grüß Gott, moin. Das ist damit gar nicht gemeint. Wenn damals jemand begrüßt wurde, gab es einen riesen Palaver mitten auf der Straße. Ja, die kamen nicht mehr zum Arbeiten. Sondern die redeten und redeten und redeten. Und dann wurden sie zum Essen eingeladen. Also ganz anders als bei uns. Wir dürfen also noch schöner Tag sagen. Ja, wie das im Badischen so, immer mit A, glaube ich, wird das am Ende geschrieben, oder? Im Badischen, schöner Tag. Das heißt für uns und stellt für uns in Frage, was ist denn für uns wichtig? Was ist denn für uns dringend? Was ist denn für uns dran? Kümmern wir uns um Dutzend andere Sachen? Meinen wir stecken in den Vorbereitungen gerne mal fest? Anstatt auf Gott zu vertrauen, dass er das auch wirklich machen wird? Wie geht es denn dir da in deinem Alltag? Bist du wirklich davon überzeugt, dass es das Wichtigste ist, weiterzugeben, auch ohne Vorbereitung, im vollen Vertrauen auf Jesus Christus? Jetzt kommen wir zum letzten, der Inhalt des Auftrags. Es geht los. Jesus schickt seine Jünger los. 70 Leute, ja, oder 72, je nach Übersetzung. Anscheinend ist es ein Dauerzustand im Reich Gottes, dass es immer zu wenige Mitarbeiter gibt. Ja, ständig muss man nach Mitarbeitern suchen. Ich glaube, ich bin jetzt über 20 Jahre da. Ich hatte noch nie genug. Das ist ein Phänomen. Ich hatte noch nie eine zu viele. Und da habe ich gesagt, ich gehe mal wieder. Habe ich noch nie gehabt. Im Gegenteil. Eher ist es so, dass der eine oder andere eine Lücke hinterlässt, wenn er geht, weil er nicht kann, weil ihm irgendwas passiert ist. Und wir haben in der Regel drei Strategien, diesem Mitarbeitermangel zu begegnen. Die erste Strategie ist, ich selber lege 20% mehr drauf an Zeit und Energie, oder? So das Klassische. Es fehlt einer, also mache ich mehr, dann kriegen wir das hin, doppelt oder dreifach, um den Mangel auszugleichen. Das ist die erste Strategie. Die zweite Strategie ist, man findet sich damit ab, dass weniger da sind, also macht man auch weniger. Das ist die zweite Strategie, die durchaus in Gemeinden auch vorkommt. Bei Jesus? Die dritte Strategie ist, man nimmt Leute, die eigentlich kein so richtige Commitment haben, so eine richtige Beziehung zu Jesus. dass diese drei Strategien fahren wir häufig. Die Probleme sind relativ schnell da. Wenn ich die erste Strategie mache, dass ich einfach 20% mehr mache, habe ich ganz schnell Leute, die ausgebrannt sind oder abgebrannt und merken, boah, ich kann einfach nicht mehr. Ich kann das eine Zeit lang vielleicht machen, aber das geht nicht auf Dauer. Sind am Ende der Zeit und irgendwann empfinden sie die Menschen um sich herum eher als Bedrohung. Also, dass man sich liebt. Im zweiten Fall, dass man sich abfindet mit dem Ist-Zustand und einfach weniger macht, da stehen auf einmal die Leute vor verschlossenen Türen. Wer ist denn jetzt noch da, der mir die Bibel erklären kann? Und das dritte, das Anwerben von Leuten um jeden Preis, da macht man manchmal dann irgendwelche Gruppen auf und setzt Menschen ein und die machen ganz tolle Programme, aber mit Jesus hat das nichts mehr zu tun. Die Inhalte gehen verloren. Das sind so die drei Dinge, die drei Strategien und die Folgen, die sich daraus ergeben. Wisst ihr, spannenderweise ist Jesu Ansatz ein ganz anderer. Der sagt nämlich nicht, so, 70 Leute und tschüss, jetzt müsst ihr gehen und jetzt hier Gas machen. Wisst ihr, was das Erste ist, was er hier sagt? Das Erste, was die 70 machen sollen, ist, die sollen nicht losrennen, sondern auf die Knie gehen. Bittet Gott, dass er Arbeiter in die Ernte sendet. Jetzt, ich dachte, Moment mal, das war tatsächlich ist jetzt ein bisschen verwirrend. Man denkt ja eigentlich, Jesus schickt die Leute in die Ernte. Und jetzt sollen die da zuallererst nicht ernten, sondern die sollen auf die Knie gehen. Dass noch mehr Menschen dazu kommen und in die Ernte gehen. Wisst ihr, betet. Jana, Marie, Veronika und Ben brauchen nicht zuallererst deine weisen Worte, sondern die brauchen zuerst dein bestes Gebet. Das ist das allererste überhaupt, was, wenn wir darüber sprechen, dass wir andere Menschen erreichen, brauchen wir zuallererst die engste Beziehung zu Gott, dass er sagt, ihr braucht mehr. Bittet Gott, dass er noch mehr Menschen da reinsendet, weil er mit euch unterwegs sein will. Weil er nämlich der Herr der Ernte ist. Nicht ihr seid der Herr der Ernte. Es ist immer noch Gottes Ernte. Also soll er sich gefälligst auch darum kümmern. Und er wird es auf jeden Fall tun. Es kommt nämlich nicht auf unseren Einfluss an. Das Wesentliche ist, Gott ist der Herr der Ernte und er hat einen Einfluss drauf, nicht wir. Und deswegen sollen wir zuallererst anfangen, für Menschen zu beten. Freunde, geht auf die Knie für Raphael und Miriam. Geht auf die Knie für Paul und Jonas. Damit sie Jesus kennenlernen. Nicht, weil wir sie zwingen wollen, nicht, weil wir sie reinholen sollen, sondern weil Gott der Größte ist überhaupt, der weiß, wie es um diese Menschen bestellt ist. Wir wissen das nicht. Wir machen Seminare und möchten unseren Einfluss erhöhen. Wir versuchen, unsere Worte zu schärfen. Aber das allererste, was wir tun sollen und was unser Einfluss ist, bitte betet. Bittet Gott. Das ist das allererste. Das zweite, was dir deutlich wird, wenn sie dann nämlich in ein Haus kommen, also sie gehen da unterwegs, wenn sie dann in ein Haus kommen, sollen sie einen Friedensgruß sagen. Sie sollen Frieden mitgehen. Ich muss gestehen, das habe ich noch nie gemacht. Wenn ich in äußere Häuser gekommen bin oder überhaupt irgendwo hin, habe ich noch nie gesagt, Friede sei mit diesem Haus. Warum eigentlich nicht? Weil das ist ja letztendlich unsere Botschaft, oder? Wisst ihr, was würde passieren, wenn wir mit diesem Friedensspruch in ein Haus gehen? Wenn wir sagen, hier, Friede mit dir. Wisst ihr, was das verändern würde? Zuallererst würde es meine eigene innere Haltung verändern. Es würde meine innere Haltung dahingehend verändern, dass ich nicht anfange, einen Streit vom Zaun zu brechen. Es geht auch nicht darum, Unterschiede zu betonen, sondern Frieden zu bringen. Und es verändert mein Selbstverständnis. Ich bin Friedensbote. Bin ich selber überhaupt in Frieden mit Gott und meinen Menschen, mit den Menschen um mich herum? Bin ich wirklich derjenige, der hier Frieden weitergibt? Und es verändert mein Anliegen, Gottes Frieden in die Welt zu bringen. In 2. Korinther 5, Vers 20 steht folgender Vers, dort steht, deshalb treten wir im Auftrag von Jesus als Gesandte auf. Gott selbst ist es, der die Menschen durch uns zur Umkehr ruft. Wir bitten im Namen von Jesus Christus, nehmt die Versöhnung an, die Gott euch anbietet. Nehmt den Frieden an, den Gott euch anbietet. Das ist unser Auftrag. Frieden weiterzugeben. Für den Frieden zu stehen zwischen den Menschen. Dass sie Frieden zwischen Gott und sich bekommen. Und das weist schon in das Letzte auf, was ich hier nennen möchte. Danach bestimmte der Herr, nämlich 72, und das ist spannend, er schickt sie ja voraus, und zwar in die Orte, die er selber besuchen möchte. Das fand ich so einprägsam. Wisst ihr, nicht ihr seid die gute Botschaft. Ihr werdet zwar damit identifiziert, aber ihr seid nicht die gute Botschaft. Ich bin es auch nicht. Aber Jesus möchte den Menschen begegnen. Er schickt sie quasi dahin und möchte, dass sie diese Orte vorbereiten und sie selber dann mit Jesus in Kontakt kommen, ganz mit ihm verbunden werden, dass Jesus da ist. Sie sollen das Feld vorbereiten, damit Jesus den Menschen begegnet. Darum soll es gehen, dass ihr vorbereitet, den Weg weist, an Christi Stadt bittet, versöhn dich mit Jesus und dann begegnen wir ihm. Wisst ihr, das ist Abendmahl. Abendmahl ist genau das. Im Abendmahl begegnen wir diesem Jesus, der uns auserwählt hat. Wir wollen gleich Abendmahl feiern. Wir wollen diesem Jesus begegnen, der uns in unserer Not, in unserer Schwierigkeit, unsere große Hoffnung wird. Der uns auserwählt hat, genommen hat, so wie er das Brot nimmt. Und der uns segnet und mit uns unterwegs ist. Und der uns gibt an diese Welt, damit die Begegnung von ihm mit den Menschen vorbereitet wird. Das ist unser Auftrag. Und das ist der Wesen und Inhalt unseres Auftrags. Ich möchte beten. Vater im Himmel, danke dafür, dass wir jetzt hier gemeinsam in diesen Text hineinschauen dürfen. Und wir entdecken noch so viel mehr anderes in diesem Text. Es ist wirklich so tief und inhaltsreich, was du uns geben möchtest. Und Vater im Himmel, beschenke du uns. Beschenke uns mit Menschen, die mit uns gemeinsam unterwegs sind. Beschenke uns mit der Einsicht, dass nicht wir etwas zu geben haben, sondern in der größten Abhängigkeit zu dir leben. Beschenke uns mit der Gewissheit, dass du dich um die Ernte kümmerst und dich um uns kümmerst. Danke dafür, dass wir das alles in diesem Text entdecken dürfen, in dieser Geschichte, die du ja mit deinen Jüngern ausgelebt hast. Wir wollen dich ehren und dich lieben. Amen.
Vielen Dank, dass du diesen Podcast angehört hast. Wenn du unsere Arbeit unterstützen möchtest, kannst du das gerne in Form einer Spende machen. Auf unserer Webseite www.feg-offenburg.de/spenden findest du dafür alle Informationen, die du dafür brauchst. Bis zum nächsten Podcast. Ciao.